Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel, du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Ist wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch.
Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Game Feature. Ich bin der Robin und ich bin nicht alleine hier, denn ich habe jemanden an meiner Seite. Hallo Dennis.
Hallo Robin und hallo ihr da draußen.
Du hast was für uns getestet und zwar Nioh 3.
Ja, endlich ein dritter Teil von Nioh, nachdem es schon letztes Jahr, glaube ich, eine oder doch mehrere Demo-Versionen gab. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, aber es gab auf jeden Fall welche. Das ist richtig.
Ja, nun haben wir Nioh 3 bekommen. Du hast es auf der PlayStation gespielt?
Ich habe es auf der PS5 gespielt, das ist korrekt.
Ja, für die, die es, glaube ich, nicht kennen, Nioh 3 ist ein Souls-like, aber nicht anders. So wirklich Souls-like. Genau, anders, definitiv.
Also es ist Souls-like, aber nicht wirklich Souls-like, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde dann mal eben ganz kurz mit dem eher nebensächlichsten Thema anfangen. Das ist die Story, um was es generell geht. So. Also, wir spielen einen Samurai-Lehrling, ist halt eigentlich schon, womit zumindest anfängt, der weiter ausgebildet wird von weiteren Leuten, wohl eher. Auf jeden Fall, wir trainieren am Anfang, nachdem wir unseren Charakter erstellt haben, in einer super ausführlichen Charaktererstellung. Und dann geht die Welt quasi unter. Unser Bruder denkt sich so, yo, ich hätte jetzt mal die ganzen Dämonen euch auf den Hals. Und dann machen wir jetzt ein paar Zeitreisen. So. Und das ist im Prinzip die Story. So, also halte die ganzen Dämonen-Charade auf und was ist mit deinem Bruder und lass dir helfen von Hanzo. Wo ich den Namen gelesen hatte, kam mir direkt Nioh 2 in Erinnerung. Und andere Spiele, wo Hanzo als Name vorkommt. Wohlgemerkt.
Hanzo ist, glaube ich, halt so ein gängiger Name. Man muss auch dazu sagen, dass Nioh oder die Nioh-Reihe allgemein halt auch schon Charaktere hat, die es auch wirklich so in der Geschichte gab. Ob die jetzt so krass drauf waren, wie es jetzt in den Spielen ist, sei jetzt mal da in den Raum gestellt. Aber halt die Namen wie Tokugawa sind, glaube ich, relativ bekannt. Es gab auch, glaube ich, damals Oda Nobunaga, was ja auch bekannt sein könnte für Devil Kings, was, glaube ich, auf der PlayStation 2 damals eine Reihe war, was so typisches Hack'n'Slay war. Nee, doch. Also so Dynasty Warrior-mäßig, nur halt wirklich mit japanischer Geschichte. Demnach kommen ein paar Namen vor, die man kennen kann. Also gerade Anime-Fans kennen bestimmt so einige andere. Aber gut, so viel dazu. Story-mäßig ist ja so Souls-like-mäßig so, ja, es ist eine Story da. Ob man die jetzt krass verfolgen muss, ist auch mal in den Raum gestellt. Aber bei solchen Spielen interessiert uns ja immer in der Regel eins Gameplay.
Richtig, die Story ist tatsächlich nebensächlich. Genau, ja, also die ist nichts Besonderes einfach, Punkt. So, was ich aber auch ein bisschen schade finde, weil ich finde, gerade so Spiele wie Sekiro haben es ja eigentlich gut vorgemacht, wie man eine Story um Souls-like bauen kann, die auch mit doch interessant ist. Und das Gefühl habe ich halt bei Nioh so gar nicht. Da war es mir eigentlich egal. So bin ich ganz ehrlich. Aber gut, wie du schon sagst, Gameplay. Ja, wie Robin es schon eingangs erwähnt hatte, es ist im Kern ein Souls-like, aber geht doch in diesem Teil besonders mehr in Richtung Action. Was einfach daran liegt, dass wir zum einen zwei verschiedene Formen haben, womit wir jederzeit per Knopfdruck wechseln können. Einmal die Ninja-Form oder Ninjutsu-Form und einmal die Samurai- oder Krieger-Form, heißt sie, glaube ich, sogar im Spiel. Und es ist auch wirklich so, dass man jetzt keine von beiden oder dass man nicht beide Formen braucht, um dieses Spiel halt durchzuspielen, sondern man kann sich einfach nach Vorliebe dazu entscheiden, ja gut, ich bin jetzt so der agile, schnellige, ich liebe dieses schnelle Gameplay. Robin, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Du warst zum Beispiel ja auch sehr der Ninja-Freund gewesen. Da spielst halt den Ninja. So. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel gemerkt, ja, beide Formen sind ganz cool. Die Ninja-Form für dieses schnelle Gameplay, was gerade in der Open World, in Anführungsstrichen Open World, sag ich mal, sehr, sehr stark ist, weil man sich da einfach so durch die ganze Gegend schnetzeln kann, als gäbe es kein Morgen. So. Also die Gegner, die sterben halt auch relativ schnell, meiner Meinung nach. Aber Bosskämpfe zum Beispiel bevorzuge ich bei manchen oder bei vielen sogar eher die defensive Kriegerform, einfach um dieses Stamina-Verhältnis in den Griff zu haben, weil ich halt auch ein Mensch bin, der viel blockt und gerade bei den Storybossen, gerade im Solo-Modus, zu Koop komme gleich, bietet es sich doch schon an, beide Formen halt zu nutzen. So. Aber es ist kein Muss, aber die Option besteht. So. Thema Open World, wo wir gerade waren. Ja, Nioh 1 und Nioh 2 waren ja noch so gewesen, dass wir eine Gesamtkarte hatten, in dem wir die einzelnen Missionen auswählen konnten, ob Main-Missionen oder Nebenmissionen halt. Und wir hatten dann einen kleinen Hub, wo wir dann hingehen konnten. In Nioh 3 ist es halt so, dass wir mehrere Regionen, sag ich mal, vorsichtig haben, die aus ganz vielen unterschiedlichen Gebiete erstreckt, so dass man das Gefühl bekommt, das wäre so ein bisschen Open World. Es ist aber eher Open Area, würde ich es bezeichnen, also Open World. Nichtsdestotrotz, es fühlt sich ja trotzdem so an und im ersten Moment, wo ich da reingefallen bin, da habe ich so gedacht, boah, das ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, in diesem Spiel diese Area zu haben, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, das alles zu erkunden, weil du findest ja überall, findest du ja irgendwas, sei es Bosse, sei es irgendwelche Truhen mit Loot, sei es irgendwelche Locken, um deinen Skillbaum entsprechend ausbauen zu können, oder auch diese sogenannten Fegefeuerstacheln. Das ist nochmal was ganz Besonderes in diesem Spiel, in Anführungsstrichen, sage ich mal, wodurch man seine, wie hießen die nochmal? Seine Geister.
Schutzgeister.
Schutzgeister, genau, seine Schutzgeister neue Fähigkeiten ja nicht beibringen kann, wo sie neue Fähigkeiten erlernen, weil manche Schutzgeister brauchen halt so und so viele Stacheln, dann schalten sie nämlich was Neues frei. An Angriffen oder irgendwelche passiven Effekte. So.
Bei der Open World oder Open Area, wie du es nennst, hat man aber auch ein bisschen Backtracking teilweise, oder? Es ist ja nicht nur, es
sind ja
keine,
sind ja
keine Schlauchlevel, ne? Also ja, es sind große Areale, aber hin und wieder kommt man auch wieder an Punkte, wo man dann nicht weiterkommt. Anfangs war ich nur so, okay, fehlt mir jetzt was, habe ich was verpasst? Fand ich jetzt ein bisschen unschön. Also mir hat es nicht ganz so gefallen, weil irgendwann musst du halt wieder zurückgehen. Das geht ja zum Glück alles relativ schnell, weil das ist ja Schnellreise mit gut verteilten Punkten. Aber ich weiß nicht, wie fandest du das?
Da muss ich dir beipflichten, tatsächlich, dieses Backtracking. Also, die Sache ist so, du bist ja auf dieser Karte unterwegs und du markierst dir schon die nächsten Punkte und du klapperst dann im Prinzip alles ab. Ne? Aber es gab dann auch Momente, wo ich Sachen später einfach nochmal markiert hatte und dann dahin dann so, ach ja, da war ja was. Da kannst du ja jetzt noch nicht hin. So.
Genau.
Und wie du schon sagst, das setzt halt voraus, dass du halt in der Story entsprechend weiterspielst, um den entsprechenden Schutzgeist freizuschalten, damit du die entsprechende Schutzgeistfähigkeit bekommst, um zum Beispiel an Wände entlang zu gehen oder einen großen Stein wegzukloppen, damit halt an die entsprechenden Truhen oder Fegefeuerstacheln drankommst. Und das, ich finde ja, das sind ja nur nicht mal viele Dinge, die halt dahinter verbauen. Das sind wenig Dinge, aber da fragt man sich trotzdem, wozu.
Richtig. Also ich glaube, es gerade auf der ersten Karte gibt es am Ende halt einen optionalen Boss und da ist halt schon so ein Warum? Also ja, okay, gut, dass der gelockt ist, also im Sinne von, man schaltet, kann den erst später machen, weil am Anfang war der, ist der halt viel, viel zu stark. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, warum ist dieser Boss jetzt nicht etwas, was man erkunden kann? Weil, du hast ja schon gesagt, man hat viel zu entdecken und das Spiel belohnt dich ja auch. Wenn du eine gewisse Anzahl an Dinge entdeckt hast, wird quasi die Karte offengelegt und wird gesagt, wo noch was zu finden ist. Nur solche Dinge jetzt halt wiederum nicht. Und da frage ich mich so, ist es jetzt Teil der Entdeckung? Ist es einfach nur so ein Trophäending? Wird sowas etwas vielleicht für ein Secret Ending sein? Aber ja.
Ja, im Prinzip braucht man das nicht und da haben Genre-Vertreter, die ja halt auch mit Open World Souls spielen oder Open Area Zone, ne, da kann ich ja auch mal Sekiro reinbringen, die machen es da halt schon viel besser. Da hast du jetzt nicht unbedingt das Backtracking für solche Sachen, da kannst du nämlich einfach dahin gehen, du machst den Kram, du nimmst den Kram mit und dann ist das Thema gut. So, du bist glücklich.
Ja. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Thema, dass Nioh von den anderen Souls-like ein bisschen abhebt und zwar der Koop-Modus.
Der Koop-Modus, das ist richtig. Der Koop-Modus, der ist halt so, den kann man bis zu 3 Spielern spielen. Und man hat halt 3 verschiedene Funktionen. Einmal ist es die, wo man halt Leute beschwören kann, mit Hilfe dieser Onkyo-Becher, damit sie dir bei bestimmten Boss zum Beispiel helfen können. So. Genau. Und dann gibt es eine neue Funktion, die nennt sich Expedition. So. Und Expedition ist ja dafür da, damit du ja mit im Koop-Modus zusammen halt Missionen machen kannst, erkunden kannst, den ganzen Kram halt. Was eigentlich ganz cool ist. So. Hat aber einen entscheidenden Nachteil. Und zwar, also mal davon ab, dass wenn man jetzt selbst im Solo-Modus durch diese ganzen Open World geht und man sich levelt wie sonst was und Skills freischaltet wie sonst was, und es da schon extrem einfach ist, wird es im Koop-Modus sogar noch einfacher. So. Ja, das und stimmt. Das ist für mich ein bisschen problematisch bei einem Spiel, was ja eigentlich Souls-like sein möchte, aber man sich dann doch gedacht hat, ja, nee, das ist, wir machen da doch lieber Action. Also man könnte auch einfach sagen, was den Schwierigkeitsgrad angeht, außerhalb der Story-Bosse oder manche Story-Bosse, ist dieser Teil der einsteigerfreundlichste Nioh-Teil, den man spielen kann.
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr so entspannt durch ein Souls-like durchgegangen. Ich muss dazu sagen, ja, ich habe viel Koop gespielt, weil man es einfach viel mehr Spaß gemacht hat, mit anderen Leuten rumzurennen. Sei es jetzt einfach nur zu erkunden, weil die manchmal schon wussten, wo es lang geht, oder halt auch die Bosse, die halt wesentlich entspannter waren. Weil ich weiß auch, der Einstieg von Nioh 3 beim ersten Boss, da war ich dann schon so ein bisschen am, ja nicht verzweifelt, aber der hat mich schon genervt. Und danach ging es dann halt eigentlich. Und man muss ja auch noch dabei sagen, es gibt ja quasi 2 Bossarten. Du hast Menschen und Monster. Und die Menschen, finde ich, gehen in der Regel immer, außer die reiten jetzt vielleicht. Aber ansonsten, die Monster, die finde ich halt auch schon wieder, ist eine andere Hausnummer. Gerade wenn man alleine spielt.
Ja, absolut. Also gerade zum Beispiel der letzte Gebietsboss vom ersten Gebiet, der haut schon richtig rein im Solo-Modus. Also da habe ich mich gefragt, wie soll ich an denen vorbeikommen, mit welcher Form? Das kann ich nicht. Also das geht nicht. So, dann habe ich einfach mal Leute beschworen. Einfach nur so, um mal zu gucken, wie funktioniert das hier mit dem Koop-Modus. Und die haben den so auseinandergenommen. Klar, du wirst halt Leute finden, die halt entsprechend stärkeres Gear haben. Es ist normal halt. Ja. Aber dafür, dass du halt 3, also noch 2 Leute rufen kannst, ist die Chance eigentlich relativ hoch, dass du immer irgendeinen hast, der OP ist irgendwie. Also ich habe das ja auch mal mit so einem Summon probiert. Du hast ja überall diese blauen Schutz, ja nicht Schutzkasse, diese blauen Geisterphantome da verteilt von den Bossen. Und die fand ich zum Beispiel nicht gut.
So. Die sind auch KI-gesteuert, muss man dazu noch sagen, ne?
Ja, ja, richtig. Also sie sind KI-gesteuert und bei dem einen Boss, wo ich da drin war, hat dieser KI eigentlich nur angegriffen, wenn ich angegriffen habe und sonst einfach hinter mir hergelaufen.
Ja, das wurde nichts getan. Oder aber die bleiben auch sehr gerne an irgendwelchen Ecken hängen oder haben vergessen, dass sie springen können und kommen dann auch nicht weiter.
Ja, also KI-mäßig müssen die zumindest für diese Summons halt noch ein bisschen nachjustieren mit Patches, weil halt nicht jeder möchte halt im Koop-Modus Leute rufen, sondern auch vielleicht mal einfach mal so einen KI-Begleiter haben.
Ne? Also, und diese KI-Begleiter sind ja auch nur auf Zeit da. Du hast ja die ganze Zeit einen Balken, der abläuft, und wenn der Balken leer ist, dann sind die halt weg. Ja gut, gerade wenn du am Kunden bist, kannst du ja auch solche Geister ja rufen, wahrscheinlich deswegen, aber ansonsten sind die halt echt mehr so ein, ja, also man merkt, dass es eine KI ist, aber leider keine gute.
Irgendwie ein bisschen witzig ist, weil du hast ja auch innerhalb der Story ja auch oder Nebenmissionen ja auch KI-Begleiter, die dir zur Verfügung gestellt werden, richtige Charaktere. Und bei denen finde ich, das hat es für mich persönlich besser funktioniert. So. Also die waren mir sogar eine Hilfe. Ja, die haben angegriffen, während ich da hinten stehen konnte. Im Prinzip, klar. Was mein KI-Summon nicht tut.
Ja. Joa. Hast du sonst noch was Spannendes zu erzählen über Nioh 3?
Ja, wir müssen uns natürlich noch ein bisschen unterhalten über diese vielen Ausrüstungs- und Skillmöglichkeiten plus die gottlos vielen Menüs, wo man gerade zu Beginn sowas von verwirrt ist und nicht weiß, was ist überhaupt Phase.
Also keine gespanntes Looten und Leveln?
Nee, also du hast ja die Stufenausstiege am Schrein. So, dann hast du diese Seelenkerne, die du ausrüsten kannst. Du hast deine Schutzgeister, die du jederzeit wechseln kannst. Du hast einen Skillbaum, der für jede Waffe nochmal viele Skills zeigt. Plus nochmal für deinen Ninja-Modus und deinen Krieger-Modus. Und dann gibt's noch diesen Onimo-Skillbaum, gibt's glaube ich auch noch. Das ist echt viel. Und dann hast du noch deine Ausrüstung, die sich auch noch mal unterteilt zwischen den Samurai und den Ninjutsu. Das heißt, du musst quasi immer doppelt ausrüsten direkt. Entsprechend kriegst du auch so viel Loot. Das Problem an dem Loot ist nur, es ist oftmals das Gleiche. Ja. Und oftmals ist es nicht wirklich besser. Mhm. So. Und gerade so Loot-Leute, die es halt so lieben, so boah, viel Loot und bist dann gefühlt alle 2 Minuten in diesem Menü drin und guckst dann, ja, hier die Waffe, ist die gut oder nicht? Oder ich finde das ein bisschen zu viel, ne? Aber halt auch von dieser Menüführung finde ich das halt zu viel. Es ist verwirrend. Ich habe es sehr lange wirklich nicht verstanden, was bestimmte Dinge tun. So, weil du hast Restriktionen, die anhand deiner Stats dann sind. So, plus du hast halt noch diese sogenannten Fegefeuer. Das kann schon einen überfordern, tatsächlich. Ja, also man muss sich da wirklich auch als Einsteiger schon ein bisschen einfinden, sich das einmal angucken und verstehen, damit man überhaupt klarkommt. So. Aber auch diese vielen Skillmöglichkeiten, Ausrüstungsmöglichkeiten, die geben halt entsprechend auch viel für das Spiel, weil du halt sehr viel um deinen Charakter halt bauen kannst, was auch wiederum eine gute Sache sein kann. Oder halt
ist
in dem Fall. Ja, also du kannst dich ja wirklich, genau, du hast sehr viel Variation, ja, schon allein durch die ganzen Waffen und wie eingangs wie durch die 2 Formen und du bist halt auch sehr schnell OP halt in diesem Spiel. Also für Solo-Modus sage ich mal vorsichtshalber OP für die Welt, aber noch okay für die Story-Bosse. Ist ganz vorsichtig zu sagen.
Gut, fehlt sonst noch etwas?
Sonst denke ich, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hättest, wäre ich eigentlich.
Ich weiß nicht. Ich bin ja zum Glück sehr entspannt dran gegangen, weil ich es mir ja selber nur geholt habe zum Spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, wirklich gar nicht so viel zu meckern gehabt. Bei mir hat es wirklich einfach Spaß gemacht. Gerade, dass es halt ein bisschen einfacher ist, gerade durch diesen Koop, ist es halt ein angenehmes Souls-like, wo man sagen kann: Okay, ich setze mich jetzt hier hin und spiele einfach mal entspannt 2-3 Stunden, weil ich weiß, ich werde hier nicht an einem Boss frustriert hängen bleiben, weil zur Not hole ich mir einfach 1-2 Leute mit dazu und dann geht das. Ich meine, selbst in der heutigen Zeit, du hast einen Nioh 3 Discord, wo du einfach nur schreiben müsstest, hey Leute, ich bin gerade hier bei dem Boss, kann mir da jemand helfen? Das funktioniert auch problemlos. Also, das Spiel ist halt wunderbar. Also, wer noch kein Souls-like in der Hand hatte, könnte hiermit wunderbar starten. wir haben jetzt gerade über die Ausrüstung gesprochen, das ist halt so ein Punkt. Bei anderen Souls-like-Spielen ist Ausrüstung halt eher was Seltenes. Da freust du dich, wenn du was findest. Und hier bekommst du ja nach jedem Gegner irgendwas hinterhergeschmissen. Und du hast auch schon so eine Autosammelfunktion, die ist bewusst standardmäßig deaktiviert. Wo ich mir frage, okay, warum hat man das deaktiviert? Warum ist das nicht automatisch drin? Will man direkt den Spieler darauf trimmen, dass man nicht alles mitnimmt? Weil dein Inventar ist zwar groß, aber ich glaube, die haben bis zu 2000 Plätze und das dauert, bis das voll ist. Aber ansonsten ist es soweit echt ein angenehmes Spiel.
Das ist auf jeden Fall richtig. Also vom Spielspaß ist es maximal, also ganz, ganz oben. Man hat auf jeden Fall Spaß dran. Egal, was für eine Art Spieler du bist, sofern, das ist das aber, du erschaffst den Einstieg zu überleben. Ja. Bei der Einstieg, gerade der erste Boss, genau das gleiche Gefühl hatte ich nämlich auch, wo ich mir so dachte, boah, also das ist schon ein bisschen abschreckend, aber sobald das gemacht worden ist, dann steht einem quasi die Welt offen, du hast mit so den größten Spielspaß so nur haben kannst, aber für mich zum Beispiel, ich meine, die Nioh-Reihe ist ja bekannt für sehr viel Loot. So, es war ja bis jetzt immer ein Thema in jedem Nioh-Spiel gewesen, dass es wirklich viel zu viel Loot ist und der nur semi immer besser ist. So. Ich freue mich zum Beispiel darüber, wenn ich nicht so viel Loot habe, aber nach so ein paar Ecken oder nach so einem Boss ein Item kriege, dann habe ich das Drachenschwert plus 5. Sowas feiere ich halt. Da weiß ich, ich habe dafür was getan. Hier kriegst du es ja wirklich überall. Also, da muss jeder für sich wissen, wie er auf diese oder sie auf diese Art von Belohnung steht. Halt, ne? Die ganze Zeit hat er geschmissen oder alle paar Meter, aber dafür was richtig Geiles, wo man sich drüber freut. Ja,
ja gut, dann die Wertung.
Ja, ich habe dem Spiel eine 86 gegeben.
Ja, 86 hört sich definitiv gut an für das Spiel. Gab es nicht auch eine Demo oder bin ich gerade falsch?
Ich weiß gerade nicht, ob das eine Zeit.
Zeitbegrenzte Demo war. Ja, gut. Ja, doch, stimmt. Demo, ja, dann, doch, da war was. Jetzt erinnere ich wieder. Dann hat sie das vielleicht schon erledigt.
Ich glaube, schaut doch einfach mal in den PlayStation Store rein oder in den Xbox Store. Bei Steam bin ich mir wirklich nicht sicher, aber ich meine, dass zumindest auf der PlayStation eine Demo existieren müsste. Am besten mal reinschauen. Ja. Wir garantieren hier für nichts.
Doch. Ich habe die Demo gespielt, jetzt fällt es mir langsam wieder ein. Und es gab auf jeden Fall auch eine zeitlich begrenzte Belohnung. Wenn du bis zum x-ten Datum die Demo durch hast, hast du irgendeinen Loot noch geschenkt bekommen. Aber jetzt weiß ich nicht, ob die Demo dann auch begrenzt war. Das ist jetzt eh große Frage, je nachdem, wann man diese Aufnahme hier hört. Aber gut.
Genau. Einfach selber gucken.
Genau.
Und fertig.
Also, schnetzelt euch durch Japan durch. Wir verabschieden uns, sagen danke, Wiedersehen und bis bald.
Wir schauen und bis bald. Gehauen.